Der Emscherbote spricht mit Menschen von hier, die etwas zu sagen haben. Heute ist das Dominik Ellen van de Poel. Sie ist Fachjournalistin und Kommunikationsberaterin für Mode und Nachhaltigkeit. In den vergangenen 10 Jahren hat sie mit unterschiedlichsten Modemarken, Institutionen und Branchengrößen in Europa und Asien zusammengearbeitet. Sie ist in Marktheidenfeld bei Würzburg geboren und lebt in Essen. Ich habe mit ihr über Fast Fashion, nachhaltige Kleidung, vegane Mode und Textilien aus Kunststoff gesprochen. Außerdem hat sie mir verraten, wie Kleidung aus dem Schrank verschwindet, die nicht angezogen wird und ungenutzt auf dem Bügel hängt. Ich bin Michael Voregger, freier Journalist aus Gelsenkirchen.
Also mein Name ist Dominik Ellen van de Poel. Ich bin Autorin, Fachjournalistin und Expertin für nachhaltige Mode und für Achtsamkeit. Und ich schreibe vor allem, also beschäftige mich mit dem Thema Mode und Nachhaltigkeit, Achtsamkeit aus im Bereich Redaktion. Ich schreibe Artikel für verschiedene Zeitschriften oder eben auch mein Buch Achtsam Anziehen, was ich 2020 herausgebracht habe. Und genau, das ist eigentlich so mein Schwerpunkt.
Achtsam anziehen, was ist denn darunter zu verstehen, achtsam sich anzuziehen?
Seit Jahren gibt es eigentlich so das Thema Green Fashion, Slow Fashion. Und man bekommt als Konsument oft den Eindruck, dass die Lösung eigentlich darin bestünde, konventionelle Mode einfach nur auszutauschen mit nachhaltiger Mode in Anführungsstrichen. Und ich bin eben der Meinung, dass es wäre schön, aber dass es einfach nicht reicht, weil wir uns mittlerweile so an diesen intensiven Konsum von Kleidung gewöhnt haben. Und ich glaube, dass der Schlüssel eben das Thema Suffizienz ist. Also das heißt, eine Art Genügsamkeit wieder zu entwickeln und auch im Bereich Mode eher wieder darauf zu schauen, was ist überhaupt mein Bedarf, was brauche ich wirklich und nicht, was fehlt mir vermeintlich. Und deswegen habe ich mich da auch am Buddhismus orientiert. Da geht es eben ganz viel um Achtsamkeit. Und Achtsamkeit ist dort ein Werkzeug, sich selbst bewusst zu werden über die eigenen Konsummuster, Verhaltensmuster, die Art, was eigentlich in uns passiert, wenn wir in Beziehung treten zur Welt oder auch zu Kleidung, wenn wir uns anziehen, wenn wir im Laden sind. Und deswegen fand ich das unheimlich wertvoll, weil ganz viele Konsummuster, die laufen eigentlich unbewusst ab. Und daher ist es auch sehr, sehr schwer, die mal schnell zu verändern. Es reicht eben dann nicht mal, einen erschütternden Bericht zu sehen oder zu lesen über Rana Plaza oder sonst was. Das halt dann nach eine gewisse Zeit und dann ist man irgendwann doch meistens wieder im gleichen Laden, in seinem Konsummuster. Und da habe ich mich eben gefragt, wie kann man da langfristig wirklich auch Abstand zu bekommen und bewusster entscheiden. Und da fand ich Achtsamkeit eigentlich so das Werkzeug, was wirklich effektiv ist, finde ich.
Das heißt, es geht auch darum, was man anzieht, welche Sachen man im Schrank hat, dass man vielleicht auch nicht so einen großen Schrank hat, den man benutzt?
Im Endeffekt geht es um die eigenen Bedürfnisse und da wirklich drauf zu schauen und auch zu lernen, was zum Beispiel Kleidungsstücke ausmacht, die Lieblingsstücke sind, die man im Alltag gerne trägt und sich besser kennenzulernen. Und dann, ich persönlich habe zum Beispiel gemerkt, nachdem ich mich da mal eingehend damit beschäftigt habe, dass ich im Laden ganz andere Kriterien oft habe, die mich dann zum Shoppen verführen, dass ich viel mehr über die Augen entscheide, dass ich viel mehr dazu tendiere, Sachen zu eng zu kaufen und morgens am Schrank vollkommen andere Kriterien habe, nämlich dass zum Beispiel der Stoff ganz weich und anschmiegsam ist, dass es ein Schnitt ist, der mich nicht einengt. Und deswegen hat es dazu geführt, dass ich oft Sachen gekauft habe, die ich nie getragen habe. Und diese Erkenntnis hilft mir jetzt wirklich, darauf zu achten und im Laden oder ja überhaupt nicht in den Laden zu gehen, wenn ich nicht was suche, weil ich habe mich eingehend auch mit der Neurologie des Shoppings beschäftigt und gemerkt, wie stark das auf uns Menschen wirkt, so eine Shopping-Situation, wenn wir dafür empfänglich sind. Ich meine, es gibt ja auch Menschen, die hassen Shopping, aber viele, die genießen das eben, weil es wirklich ein ganz intensives Feuerwerk der Endorphine, der Glückshormone in uns entfacht und es eigentlich unmöglich ist, objektiv zu entscheiden in so einer Shopping-Situation. Und deswegen ist es eben was, was man viel, viel besser daheim am Kleiderschrank machen kann, dass man ab und zu regelmäßig seine Sachen sichtet, dass man auch vor Augen hat, was man besitzt und dann wirklich überlegt, okay, brauche ich überhaupt irgendwas? Und wenn, was genau? Und was muss, welche Kriterien muss es erfüllen, damit es wirklich auch ein Lieblingsstück werden kann? Und dann hat man eine gute Basis, in Ruhe zu schauen und dann aber Sachen auch vielleicht zurückzulegen, mal eine Nacht drüber zu schlafen oder in den Warenkorb zu packen online und durchzuatmen. Und dann hat man, glaube ich, wesentlich bessere Chancen, effektiver sein Geld und seine Ressourcen einzusetzen und nicht so viele Fehlkäufe zu machen.
Das ist ja nicht im Interesse der Modeindustrie, der Modewelt. Nee. Die Interessen gehen da in eine ganz andere Richtung. Da wird ja auch sehr viel mit vielen Tricks gearbeitet, dass die Leute animiert werden, viel zu kaufen, regelmäßig dann den Kleiderschrank auszutauschen. Was sind denn so die wesentlichen Tricks, die uns dazu verleiten, zu viel zu kaufen?
Also es ist so, dass wir innerhalb von einem typischen Einzelhandel, dass da oft zum Beispiel auch mit Düften gearbeitet wird, die auch einen ganz großen Einfluss auf unser Kaufverhalten zu haben scheinen, dass sie wirklich das sehr, sehr erhöhen. Dann wird oft bewusst Musik ausgewählt, die unserem Ruhepuls entspricht, damit wir entschleunigen in dem Laden, dass wir uns treiben lassen, entspannen und dann umso offener sind und auch gerne länger bleiben in dem Laden. Und was natürlich ganz extrem auf uns wirkt, sind Schnäppchen oder günstige Preise. Und seit 20 Jahren gibt es jetzt ungefähr die Fast Fashion. Das heißt, wir sind permanent eigentlich konfrontiert mit extrem günstiger Kleidung. Und gerade Schnäppchen sind so ein starker Reiz auf unser Gehirn. Also wir haben da eben, das sind da verschiedene Zentren, die da aktiv werden. Einmal das Belohnungszentrum. Könnte man mit so einem kleinen Teufelchen auch übersetzen. Und da reicht allein so ein Anblick von so einem günstigen Preis schon, um uns in Entzücken zu versetzen, weil wir das Gefühl haben, wir sparen dadurch Geld. Und interessanterweise, ja genau, und es gibt noch ein anderes Zentrum im Gehirn, das ist für die Bewertung von Schmerzen zuständig. Und genau, die Inselrinde, und die wird eben bei einem hohen Preis oder bei einem normalen Preis, wirkt die dann genau gegensätzlich zu unserem Belohnungszentrum. Und das, was unterm Strich überwiegt, entscheidet darüber, wie wir uns verhalten, ob wir zugreifen oder nicht. Und wenn der Preis aber so niedrig ist, dann bleibt unser Engelchen, also die Inselrinde, natürlich stumm, weil die hat damit kein Problem, wenn das nur so viel kostet wie ein Kaffee. Und dann ist es fast unmöglich, stark zu bleiben. Und deswegen ist es einfach, muss man sich bewusst machen, wenn ich in den Laden gehe, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich irgendwas kaufe. Also es ist sehr, sehr menschlich. Gerade, ich meine, jetzt gerade sind die Läden zu, aber es ist natürlich auch, man hat auch rausgefunden, Menschen, die gerade seelisch, denen es nicht so gut geht, die gerade auch depressiv sind, die haben eine viel höhere Tendenz zum Impulsshopping. Also weil es einfach einen sehr starken Einfluss hat auf unseren Gemütszustand. Ist dann leider nur sehr, sehr kurz. Meistens bei der Kasse, wenn wir bezahlen, ist dann die Euphorie schon wieder, ist der Höhepunkt überschritten und dann geht es steil wieder runter. Deswegen ist es oft so, dass wir dann daheim ankommen mit Tüten voll und uns fragen, das ist schon nicht mehr uns so begeistert wie noch im Laden. Und so, ja. Das ist dann dieser Kreislauf, der dazu führt, dass wir immer mehr Sachen anhäufen. Und jetzt sind es viele Leute, die daheim sitzen und erstmal so richtig mit ihrem Kleiderschrank konfrontiert sind und merken, Wahnsinn, warum?
Sie haben es gerade erwähnt, Fast Fashion, das heißt das, was Sie beschrieben haben. Dann gibt es halt dieses Gegenstück Slow Fashion. Was ist denn unter Slow dann gemeint? Slow, dass ich weniger kaufe oder dass ich nur bestimmte Sachen kaufe?
Slow soll bedeuten bewusster und gezielter. Und dass man eben nicht auf Masse geht, sondern eher sagt, okay, was brauche ich wirklich? Dass man sich mehr Zeit lässt und geduldiger ist mit der Suche. dass man das eher so eine Art, dass man das eher als eine Jagd sieht nach einem neuen Lieblingsstück und da auch dann auch bereit ist, ein bisschen mehr dafür auszugeben und in Langlebigkeit und Qualität zu investieren. Und das ist eben auch wirklich eine Methode, wie man bei absolut gleichem Budget seine Garderobe nach und nach immer auf ein höheres Level heben kann, weil man dann halt einfach seltener kauft. Und wenn man sich dann was leistet, dann kann man sich wirklich auch ganz tolle Sachen leisten. Ich meine, viele Leute haben jetzt durch Corona müssen den Gürtel eher noch enger schnallen. Das heißt, das ist auch ein großes Problem für die Slow-Fashion-Branche, für die ganzen nachhaltigen Labels, weil die natürlich auch ihren Preis haben. Und ich glaube, dass gerade Secondhand deswegen ein riesiges Thema ist. Ganz viele Leute sortieren jetzt ihren Schrank aus, versuchen das zu verkaufen und dann kaufen sie auf der gleichen Plattform auch für sich selbst Sachen. Und das ist natürlich auch eine Methode, dann sich mal ein paar nachhaltige Labels vielleicht zu leisten, die dann deutlich günstiger sind. Ich meine, das ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass man auch diese Labels unterstützt, weil die halt wirklich ganz, weil die eine ganz andere Struktur haben als diese konventionellen Fast-Fashion-Betriebe und wirklich auch versuchen, die Menschen, die an der Lieferkette beteiligt sind, nicht auszubeuten. Und das ist halt wirklich was unterstützenswert ist. Und deswegen sollte man schon, ist es schön, ab und zu dann mal wirklich zu gucken, was gibt es vielleicht für nachhaltige Labels. Und dann kann man da mal ab und zu sich mal was Besonderes dahin sparen. Aber genau, also seltener und dafür smarter shoppen, würde ich sagen.
Ja, Sie haben es erwähnt, nachhaltige Mode. Es geht nicht nur darum, vielleicht weniger zu kaufen und bewusster zu kaufen, sondern auch natürlich darum, was man kauft. Was ist denn nachhaltige Mode?
Ja, das ist schon mal gar keine so einfache Frage. Der Begriff Nachhaltigkeit ist ja sehr, sehr groß und auch irgendwie sehr vage. Ich würde es jetzt so definieren, Nachhaltigkeit in verschiedene Bereiche. Einmal das Thema Umwelt, Ökologie. Dann das Thema Soziales. Also gerade wenn man sich dann vor Augen führt, wie sind die Bedingungen für die Menschen, die Sachen zum Beispiel fertigen. Und ja, das sind eigentlich die großen Punkte. Eigentlich sind es die zwei Bereiche. Und da gibt es wirklich ganz unterschiedliche Siegel und welche, die eher den einen Aspekt umfassen, andere, die den Ökologieaspekt eher anvisieren. Und dann gibt es ein oder ganz wenige Siegel, wie zum Beispiel GOTS, die dann alles unter ein Dach holen und da viel Aussagekraft besitzen. Aber es ist immer noch, in den Läden sieht man immer noch relativ wenige Siegel. Also es ist wirklich ein Thema, was einem wie so ein grüner Dschungel vorkommen kann als Konsument. Aber es gibt so ein paar Punkte, die dann schon helfen, sich zu orientieren.
Sie haben die soziale Komponente gerade erwähnt, was die Produktionsbedingungen betrifft. Nachhaltige Mode ist aber natürlich auch Mode, die teurer ist. Das heißt, die Kleidungsstücke sind möglicherweise so teuer, dass sich das nicht jeder erlauben kann. Das heißt, da greift natürlich dann auf der anderen Seite beim Konsumenten die soziale Komponente. Das ist jetzt nicht eine Mode, die für alle Menschen gleich verfügbar ist.
Es kommt natürlich drauf an. Also Secondhand ist eben auch ein Bereich von nachhaltiger Mode. Da muss man eben auch nochmal differenzieren, ob es jetzt von irgendeinem Online-Shop ist, der um die halbe Welt wieder einem was schickt. Dann ist das, ja, die Nachhaltigkeit auch gleich wieder dahin. Aber wenn es zum Beispiel ein Laden ist in der eigenen Stadt für Secondhand-Mode, kann man durchaus sehr, sehr günstig an Kleidung kommen. Ein anderer Bereich, den ich als nachhaltige Kleiderquelle mir erschlossen habe und der eigentlich nichts kostet, ist Tauschen. Ist natürlich gerade schwierig, aber an sich ist es wirklich toll, so über Tauschpartys oder Kleidung weitergeben im Familien- und Freundeskreis. Von daher finde ich, kann man gar nicht sagen, dass nachhaltige Kleidung per se viel teurer ist. Es kommt einfach drauf an. Also die neuen, wenn man was neu kauft und sich die Marken anschaut, dann ist es tendenziell auf jeden Fall teurer. Das stimmt.
Sie haben jetzt gerade die Möglichkeit von Secondhand und Tauschen angesprochen. Da fällt mir auf, also ich habe auch erfahren, also meine Frau und meine Tochter zum Beispiel, die gehen zu solchen Tauschveranstaltungen. Ist denn, sage ich mal, beim Kaufen, bei der Mode, beim Shopping auch so ein Geschlechterunterschied deutlich zu erkennen, dass Männer weniger kaufen, anders kaufen?
Also ich habe das Gefühl, dass Männer gezielter kaufen, dass es Männer vor allem einkaufen, wenn sie was brauchen. Also ich habe jetzt hier meinen Mann zum Beispiel vor Augen, wenn dem irgendwie, wenn die ganzen Socken oder sonst was, seine T-Shirts Löcher bekommen, dann geht er, macht er einen Großeinkauf und dann ist er erstmal wieder versorgt. Aber er geht dann wirklich in den Laden und kauft dann 10 Stück von der gleichen Art. Und ich habe das Gefühl, dass für Frauen Shopping oft eine Art Freizeitbeschäftigung ist und dass natürlich wir als Frauen in dieser Gesellschaft auch das Gefühl haben, unser Selbstwert hängt davon ab, wie wir wahrgenommen werden, wie attraktiv, wie dekorativ, wie und da ist eben das Thema Mode ein ganz wichtiger ein Werkzeug, das da Einfluss drauf zu nehmen und sein Aussehen zu optimieren. Deswegen ist es natürlich für Frauen viel existenzieller, zumindest auf also unbewusst. Deswegen glaube ich, dass ganz viele Frauen auch gerne mal sich mit der Freundin im Café treffen und danach macht man eine Runde durch die Läden und bummelt. Von daher bin ich gespannt, was ist, wenn Corona vorbei ist. Also vielleicht hat sich da ja jetzt auch was verändert hin zum bewussteren Konsum.
Sie haben vorhin die Label erwähnt, die es gibt, um das auch einzuordnen, was man da kauft. Es wird ja im Moment auch gerne Werbung gemacht, zum Beispiel mit veganer Mode. Ist das mehr als Plastik oder was ist unter veganer Mode oder veganer Kleidung zu verstehen?
Also vegane Mode bedeutet einfach nur, dass keine tierischen Bestandteile darin zu finden sind. Aber es hat jetzt nicht direkt dann was mit Nachhaltigkeit zu tun. Ganz oft ist es eben so, dass wenn man jetzt bei Jacken zum Beispiel schaut, wenn man eine Jacke hat mit einem Kunstfell, dann ist das natürlich eine vegane Alternative. Trotzdem würde ich jetzt nicht sagen, dass es nachhaltiger ist, weil dieses Kunstfell eben, das besteht normalerweise aus Polyester und Nylon. Und das Thema Mikroplastik ist ein riesiges Problem, was wir haben. Also, und unsere Kleidung besteht heutzutage aus 60% Polyester im Schnitt. Und es ist einfach so, wenn wir unsere Kleidung waschen, dann wird eben diese Mikroplastik gelangt in unser Wasser. Und bei einem einzigen Kleidungsstück, bei einer Wäsche, sind es bis zu 700.000 Mikroplastikpartikel. Also es ist immens. Und in den Weltmeeren hat man mittlerweile, also Greenpeace schätzt, dass 35% des Mikroplastiks in den Weltmeeren von unserer Kleidung wirklich stammen und durch die Wäsche einfach daraus gewaschen wurde. Und deswegen glaube ich, dass wir ganz, ganz genau darauf achten sollten, was wir kaufen und wirklich versuchen sollten, bewusst weniger Kunstfasern zu kaufen. Und dann ist es ist auch toll, vegane Produkte zu konsumieren oder auch Kleidung zu kaufen. Aber dann sollte man sich vielleicht auch fragen, brauche ich überhaupt so ein Fell dran? Geht es nicht auch ohne? Weil oft ist es einfach Dekoration und weil einem das nicht bewusst ist, denkt man da nicht drüber nach, aber also es hat nicht unbedingt was miteinander zu tun, aber manchmal ist es auch kombiniert. Manchmal hat man nachhaltige Teile und gleichzeitig vegan. Also ich finde es schon toll, den Aspekt mit reinzunehmen, aber nur, dass man dann jetzt bei einer Plastikjacke vegan draufschreibt, macht es jetzt nicht nachhaltiger.
Ja, das Waschen ist ein Punkt dabei. Wie ist das denn, wenn diese Jacken dann auch irgendwann nicht mehr in Mode sind, die man dann auch wegtut, wegschmeißt möglicherweise? Das ist ja dann fast auch schon Müll, den man gar nicht so in der Form haben möchte.
Auf jeden Fall. Also es sind unglaubliche Massen an Sondermüll, die wir damit produzieren. Und es sind einfach auch Stoffe, die nicht mehr verschwinden. Also die werden dann immer kleiner. Dann haben wir wieder das Mikroplastikproblem, dass wir am Ende überall die Partikel haben und selbst in der Muttermilch, im Leitungswasser, überall am Ende das nachgewiesen wird und das ist eben auch krebserregend. Deswegen eigentlich schon unglaublich, dass wir da so viel aus Kunstfasern produzieren, weil das eigentlich wirklich ein Riesenmüllproblem ist. Und es wird eigentlich nur 1% unserer Kleidung wirklich recycelt, auch wenn man immer den Eindruck erhält, es wäre ganz anders. Also echtes Recycling gibt es kaum im Kleidungsbereich, weil es sich einfach überhaupt nicht lohnt wirtschaftlich. Und deswegen ist ganz oft, werden Sachen entweder weiterverkauft, aber es wird auch immer schwieriger, weil durch die Fast Fashion die Qualität so sinkt. Das heißt, die meisten Sachen, die landen auf der Müllhalde oder werden verbrannt, weil sowas wie Baumwolljeans oder sowas kann man dann noch in Reiswolf recyceln und dann zum Beispiel Füllmaterial für die Autoindustrie fertigen oder Malervlies. Aber das geht auch nicht aus diesen Polyester-Sachen, die wir haben, geht es nicht. Das ist eigentlich Sondermüll. Also ich glaube, wenn man da einfach mal darauf achtet, dass man eher versucht, natürlichere Stoffe, die nicht so problematisch sind, nicht aus Erdöl, dann macht man da, tut man ganz, ganz viel für die Umwelt und auch für die eigene Gesundheit.
Jetzt gibt es ja auch zum Beispiel die Möglichkeit, das machen ja auch viele, dass sie ihre alten Kleider in Containern ablegen und die dann da weiterverwertet werden. Was passiert denn damit?
Ja, es ist eben auch so, dass die Secondhand oder die Verwertungsbranche kurz vorm Kollaps steht, weil die eben das gleiche Problem haben, dass die Kleider, die in Container landen, dass sie von immer schlechterer Qualität sind, dadurch, dass es halt teilweise Primark-Sachen oder einfach Produkte sind, die nicht dafür gemacht sind, dass sie halten, sondern die eigentlich total schnell aus dem Leim gehen. Und dadurch können die eigentlich das nur selbst wieder entsorgen. Also das heißt dann auf die Mülldeponie bringen oder verbrennen. Also, und das ist eben selbst nicht mehr wirtschaftlich. Also es gibt immer, es werden immer mehr Container jetzt wieder abgebaut. Und früher hat man einfach alles eben in Länder verschifft, wo man es dann verkaufen konnte. Zum Beispiel viel ging nach Afrika oder auch nach Osteuropa, aber da oder auch nach Südostasien. Und es gibt immer mehr Länder, die jetzt sich weigern, die Sachen anzunehmen, weil die auch gar nicht mehr wissen, was sie damit machen sollen. Und das dort auch teilweise ein Problem sein kann für die lokalen Märkte. Da gibt es dann eben auch Textildesigner oder Produzenten, die ihre Sachen nicht mehr verkaufen können, weil halt die billigen Altkleiderspenden dann dort vor Ort und ultra günstig verkauft werden. Das ist auf jeden Fall ein komplexes Thema. Also es ist absehbar, dass es immer schwieriger wird, die billige Kleidung loszuwerden. Und es ist nicht so, dass es jetzt, es gibt eigentlich auch keine Nachfrage mehr von Bedürftigen. Also die ganzen Kleiderkammern von Roten Kreuz, von den ganzen Einrichtungen sind eigentlich voll. Deswegen landet es dann eigentlich irgendwo bei den großen Altkleidersammlern und die verkaufen es dann weiter in irgendwelche Länder, die das dann einfach nehmen und irgendwo hinpacken. Aber es ist wirklich nicht so, dass man damit was Gutes tut. Das Gefühl soll man haben, damit man wieder neu einkaufen geht. Aber das Beste, was man machen kann, ist wirklich die Sachen zu tragen, die man hat.
Kann man denn sagen, wie viel Geld so der normale Durchschnittskonsument ausgibt im Jahr, im Monat für Kleidung?
Oh, da habe ich jetzt gar keine konkreten Zahlen. Ich weiß nur, dass wir, also ich hatte jetzt die Zahl 65 Teile jährlich, dass wir im Durchschnitt kaufen in Deutschland. Das war allerdings vor Corona. Da muss man mal gucken, ob das da was jetzt verändert hat. Aber das ist eine beeindruckende Zahl. Es ist mehr als ein Teil pro Woche im Durchschnitt. Und dreimal so viel wie der weltweite Durchschnitt. Und interessanterweise geben wir heutzutage aber gleichzeitig weniger oder genauso viel aus für Kleidung wie noch vor 20 Jahren, als eben die Fast-Fashion-Branche langsam auf der Bildfläche erschien. Und das zeigt, wie günstig Kleidung einfach auch geworden ist. Und deswegen ist es auch ganz schwer, da stark zu sein. Das ist die andere Seite.
Ja, Sie haben vorhin erwähnt, Sie haben ein Buch geschrieben. Da gibt es also auch ein paar Ankündigungen. Unter anderem steht da auch auf der Ankündigung, schaffe Platz, gelange mit Spaß in 10 Wochen zu einem gut sortierten, nachhaltigen Kleiderschrank. Wie macht man das?
Also es ist tatsächlich so, dass das Thema Nachhaltigkeit ganz viele Facetten mit sich bringt. Eine Facette ist eben Kleidung kaufen, also Shopping. Das ist das, woran jeder denkt, aber es ist wirklich eigentlich, das ist die Woche 10. Und davor kommen für mich erstmal ganz viele andere Themen. Wir haben zum Beispiel über das Waschen gesprochen und das Thema Mikroplastik. Da gibt es eben auch ganz ein paar konkrete Tipps, wie man wirklich den eigenen Energieverbrauch und auch den eigenen Ausstoß an Mikroplastik immens verringern kann. Und es gibt andere Wochen, wo es dann zum Beispiel darum geht, alte Schätze in neues Licht zu rücken. Also wirklich auch das, was man schon besitzt, was ja meistens total viel ist, wie man das auch effektiver nutzt, wie man Sachen auch kombiniert, wie man Sachen umstylen kann oder auch upcyclen kann oder auch, genau, also es gibt auf jeden Fall ganz viele kreative Tipps, wie man sich auch nachhaltige Kleiderquellen erschließen kann. Zum Beispiel Tauschen, haben wir auch schon drüber gesprochen. Und Secondhand oder auch Leihen. Also kann man ganz viel, es macht einfach Spaß, da mal Sachen auszuprobieren. Und dann merkt man, neue Sachen kaufen ist eine von vielen Sachen, die man machen kann. Aber es muss nicht immer das Einzige sein.
Wie viel Kleidung oder Kleidungsstücke braucht der Mensch im Schrank? Was ist angemessen, was ist zu viel? Wie viel haben wir im Schrank hängen?
Ach, ich glaube, das kann wirklich jeder nur für sich selbst beantworten. Also ich bin gerade total fasziniert auch von, ich habe hier so ein Kloster in der Nähe von Köln, das EYAB, das ist ein Zentrum für angewandten Buddhismus. Und ich habe irgendwie mal den, ja, ich glaube, wenn ich jetzt keine Familie hätte, dann würde ich irgendwann mal eine Zeit lang da ins Kloster gehen, das ist so ein Schweigekloster. Und irgendwie muss ich da oft so dran denken, weil da ist es ja wirklich dann so, dass man hat dann da sein Outfit, sein braunes Outfit. Und Kleidung ist da wirklich eigentlich losgelöst von diesem Modeaspekt. Und es geht eigentlich wirklich darum, den Körper zu wärmen und zu schützen. Und da merkt man, man braucht nicht viel. Braucht dann vielleicht was Langes, man braucht was Kurzes, um sich dem Wetter anzupassen. Und das ist eigentlich die Basis, glaube ich. Also brauchen tun wir, glaube ich, ganz wenig. Aber es macht natürlich heutzutage in unserer Gesellschaft, haben wir ja auch verschiedene Rollen, die wir spielen. Und da nutzen wir Kleidung, uns dann wieder zu inszenieren oder damit zu kommunizieren. Und das macht ja auch total Spaß, mir selbst ja auch. Aber ich glaube, das kann jeder wirklich nur für sich beantworten. Also es gibt da auch ganz spannende Selbsterfahrungs-Challenges aus dem Minimalismus. Ich habe da jetzt auch gerade eins gemacht, das heißt Projekt 333. Da versucht man, seinen Kleiderschrank oder seine Garderobe auf 33 Teile für 3 Monate zu reduzieren, inklusive Jacke, Schuhe, alles, also auch Accessoires. Und das ist echt wenig. Also da muss ich wirklich auch sagen, ich habe es bis 38 habe ich es nur geschafft. Aber da danach, also hat sich mein Blick auch total verändert und ich habe gemerkt, dass ich eigentlich zufriedener bin, wenn ich weniger habe, weil ich weniger, es ist weniger Auswahl, kann auch einfach mehr Ruhe bringen. Also deswegen kann ich nur die Leute auffordern, dass sie da auch mal selber sich auf die Suche begeben und schauen, wie viel brauche ich eigentlich. Und was ist für mich genau richtig? Was ist zu viel, was ist zu wenig? Also das ist eine spannende Frage.
Ja, neben modischer Kleidung gibt es natürlich auch noch den Bereich der Funktionskleidung, die man halt für bestimmte Aktivitäten im Außenbereich braucht. Also wenn man auf den Berg steigt, wenn man Fahrrad fährt, wenn man viele Sachen macht, wo man auch mit Nässe und schlechtem Wetter zu tun hat, die sind aber durchaus problematisch, weil da sind bestimmte Bestandteile drin, die nicht ganz so einfach abbaubar sind.
Die werden oft zusammengefasst unter dem Begriff PFC. Das ist eben eine riesige Gruppe an Chemikalien, die gerade verwendet werden, um Sachen wasserfest zu machen. Das heißt, da werden dann zum Beispiel Outdoorjacken damit veredelt, besprüht und dann sind die wasserfest, aber auf der anderen Seite sind es Chemikalien, die es in der Natur nicht gibt. Die sind sind Menschen gemacht und die bauen sich niemals ab. Und es gibt da eben kurzkettige und langkettige und gerade die langkettigen PFCs, die sind sehr gefährlich eigentlich gesundheitlich. Die können die Leber schädigen, die Schilddrüse und sind gerade für Kinder auch sehr gefährlich. Und die sind aber nicht nur im Bereich Kleidung zu finden, die sind auch in allen möglichen anderen Bereichen, im Löschschaum ganz oft, aber auch im Backpapier, in To-Go-Bechern, die beschichtet sind. Die sind ja eigentlich aus Papier, die würden ja sofort aufweichen, die sind nämlich auch mit diesem PFC beschichtet. Und das Problem ist, dass wir permanent eigentlich diesen Chemikalien ausgesetzt sind und die in uns aufnehmen und die auch nicht mehr loswerden. Und wir haben eben auch Untersuchungen gemacht in Outdoor-Geschäften und haben gemerkt, dass dort die Konzentration sehr, sehr hoch ist. Das wird eben auch über die Luft verbreitet. Von daher sollte man wirklich sich überlegen, wenn man Outdoor-Produkte kauft, wenn man zum Beispiel eine wasserfeste Jacke braucht, dass man wirklich in ein richtig gutes, möglichst PFC-freies Produkt investiert und die dann auch nutzt Und die halten normalerweise sehr lang. Die großen Marken sind sehr, sehr qualitativ und bieten mittlerweile auch schon PFC-freie Varianten an. Und dann ist man da genauso wasserfest versorgt.
Wie mache ich das denn, dass ich meinen Kleiderschrank minimiere, dass ich da möglichst wenig Sachen drin hängen habe? Sie haben da ein Projekt beschrieben, was doch sehr anspruchsvoll zu sein scheint.
Genau, also es gibt eine Galionsfigur der Modeminimalismus-Szene, der ist Courtney Carver, und die hat sich eine Challenge überlegt, und die heißt Projekt 333. Und da geht es darum, dass man versucht, seine Garderobe auf das absolut Wesentliche zu minimieren, möglichst auf 33 Teile für 3 Monate. Und das ist auf jeden Fall hart, da erstmal das zu schaffen. Ich habe es jetzt zum Beispiel geschafft, nur auf 38 zu kommen, und das eine Zeit lang gemacht. Aber ich muss sagen, das hat mir wirklich die Augen geöffnet, und es hat mir ganz viel geholfen, jetzt auch Sachen zu unterscheiden, was sind wirklich Lieblingsteile und was sind eher Kompromisse, die ich dann auch loslassen kann. Also das ist eine tolle Übung, auch gerade wenn man auch vorhat, ballastlos zu werden, da erstmal so das Auge zu schulen, was ist überhaupt wesentlich. Kann ich nur empfehlen.
Das war der Emscherbote mit Dominik Ellen van de Poel. Am Mikrofon verabschiedet sich Michael Voregger.